Nachdenkseiten. Die kritische Website. Leserbeiträge, Erinnerungen gegen den Krieg. Aufruf zum 8. Mai, Teil 17. Ein Artikel der Redaktion. In dieser 17. Folge der Reihe Erinnerungen gegen den Krieg schildert ein Zeitzeuge seine Beteiligung als Volkssturm am 15-Jähriger und wie eine mutige Entscheidung seines Vorgesetzten ihm das Leben rettete. Ein 12-Jähriger macht nach dem Krieg eine Entdeckung über die Russen, eine Familie leidet unter dem Verlust der Heimat und eine Leserin erinnert sich an ihre Kinderfreundin Lotti. Anlässlich des Gedenktages am 8. Mai hatten wir unsere Leserinnen und Leser dazu aufgerufen, kurze Schlaglichter und Eindrücke ihrer eigenen Erinnerungen oder der ihrer Eltern an die Schrecken des Krieges und der unmittelbaren Nachkriegszeit aufzuschreiben und uns zuzusenden. Wir bedanken uns von Herzen für die vielen und berührenden Beiträge.
Wenzlau hatte seinen Kopf riskiert, da er gegen den Führerbefehl verstieß. Ich bin 1954 geboren, mein Vater Jahrgang 1929 und ist vermutlich einer der letzten lebenden Kriegsteilnehmer. Wir sind beide entsetzt über die zunehmende Militarisierung, den offenen Rassismus gegenüber Russen und die Verharmlosung von Krieg. Als ich ihm von dem Projekt der Nachdenkseiten mit den Kriegskommentaren erzählte, diktierte er mir folgende Erinnerung von der Teilnahme am Volkssturm.
März 1945. Ungefähr 20 16-jährige Jugendliche, ich war zu dem Zeitpunkt erst 15 Jahre alt, sollten unsere Heimatstadt Bernburg vor den anrückenden Amerikanern verteidigen. Wir wurden in die westlich gelegene Stadt Straßfurt transportiert. Dort schliefen wir in einer Schule in Betten ohne Matratzen. Der Feldwebel, der uns begleitete, teilte uns mit, dass er ständig telefonisch mit Städten weiter westlich in Kontakt stand und sollten dort amerikanische Panzer auftauchen, würden wir informiert. Am nächsten Morgen wachten wir auf und hörten Panzergeräusche. Das müssen andere sein, waren wir sicher, war aber ein Irrtum. Es war eine Rotte amerikanischer Panzer, die ungehindert in die Stadt fuhren. Wir erhielten folgende Instruktionen. Nie auf den Führersitz zielen, nur auf die Breitseite. Der Kopf ist meist mit Gusseisen hergestellt. Darum mit der Panzerfaust in den mittleren Teil schießen. Das Geschoss explodiert dann und verbraucht sämtlichen Sauerstoff im Inneren des Panzers, so dass Überlebende ersticken. Der Panzerkommandant wird versuchen, durch die Einstiegsluke zu entkommen. Er muss sofort erschossen werden. So ist jeder Panzer ein Grab für Soldaten. Dass jeder Panzer von Infanterie begleitet wird, wurde nicht gesagt. Die Armees verschafften uns auch nicht den Vorteil und stellten sich quer. Sie fuhren ungehindert durch Straßfurt in Richtung der Kreisstadt Bernburg-Saale mit ihren 38.000 Einwohnern. »Macht, dass ihr nach Bernburg kommt«, sagte der Feldwebel, »eine Gruppe südlich, eine nördlich.« Wir machten uns auf den Weg zurück. In Bernburg empfang uns die SS, ausgerüstet mit Maschinenpistolen, die uns unbekannt waren. Wir eilten zu unserem Lager und warteten auf den nächsten Einsatz. In meinem zweiten Einsatz befinde ich mich in einem Schützengraben. Er ist nicht sehr tief, damit ich auch wieder herauskomme. Vor mir ist ein Lager mit Ausländern, Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter. Alle sollten sich in ihre Baracken zurückziehen. Die Franzosen vor mir missachteten den Befehl und versammelten sich vor der Eingangstür zu ihrer Baracke. Man befahl mir, dafür zu sorgen, dass sie in ihre Baracke gehen. Ich krabbelte aus meinem Loch hinaus und entsicherte ein langes holländisches Gewehr vor ihren Augen. Da sie befürchteten, ich würde in die Menge schießen, flüchteten sie in das Innere der Baracke. Als ich die Entsicherung des Gewehrs beendet hatte, waren alle Franzosen vom Eingang weg. Über uns flog ein US-Aufklärer. Auf ihn schoss ich und er drehte ab. In 2 Kilometer Entfernung erschienen 2 amerikanische Panzer. Sie drohten mit ihren Kanonen, schossen aber nicht. Für unsere Panzerfaust war die Entfernung viel zu groß, als dass wir sie hätten bekämpfen können. Sie drehten nach einer Weile ab. Die Nacht brach an. Gegen 3 Uhr wurden wir zusammengerufen. Wir wurden von unserem Feldwebel aufgefordert, nach Hause zu gehen. Unter uns kampfbereiten Jugendlichen regte sich Widerstand. »Dies ist ein Befehl«, sagte unser Anführer Wenzlau. »Wir sollten unsere Waffen unbrauchbar machen in unserem Lager in Bernburg. Dann gingen wir nach Hause.« Am gleichen Tag wurde Bernburg von den Amerikanern besetzt. Wenzlau hatte seinen Kopf riskiert, da er gegen den Führerbefehl verstieß, nie zu kapitulieren, rettete aber 20 Jugendliche vor dem vermeintlichen Heldentod. Grit Reichert nach Diktat von Fritz Reichert.
Das sind ja Menschen. Meine Tante Agnes berichtete uns einmal von ihrem großartigen Erlebnis im Jahr 1948. Auf dem Gendarmenmarkt vor der Ruine des Schauspielhauses gab das berühmte Alexandrow-Ensemble ein Konzert, das seitdem bekannteste Lied war »Du, mein stilles Tal, grüß dich tausendmal«. Neben meiner Tante stand ein etwa 12-jähriger Junge. Sichtlich beeindruckt vom Konzert der sogenannten Russen, sagte er, »Das sind ja Menschen.« Ich halte das Beschriebene für sehr bemerkens- und bedenkenswert. Auch für die heutige Zeit mit ihrem geschürten Russenhass. K.D. Mein Vater hatte eine ewige Sehnsucht nach Hause. Nie wieder Krieg. Damit bin ich aufgewachsen. Ich wurde 1948 in Thüringen geboren. Mein Vater kam schwer verwundet aus dem Krieg zurück. Seine beiden Brüder waren gefallen und ihm wurde als Kriegsfolge ein Bein am Oberschenkel amputiert. Danach haben meine Eltern geheiratet. 1950 kamen wir als Flüchtlinge in den Westen. Ich erinnere mich noch an das zerbombte Wuppertal und die Erklärung meiner Mutter, das war der Krieg. Der Krieg war für mich so präsent, als hätte ich ihn selbst erlebt. Es wurde viel darüber gesprochen. Nie wieder Krieg. Unsere Familien waren in alle Winde zerstreut. Die verlorene Heimat wurde bis weit in die 70er Jahre beklagt. Der Schmerz verging nur langsam. Mein Vater, der mehr als 100 Jahre alt geworden ist, hatte eine ewige Sehnsucht nach Hause. Ich bin heimatlos, denn wo ich aufgewachsen bin, das war nicht meine Heimat. Meine Heimat ist Thüringen. Und obwohl ich mein ganzes Leben im Westen verbracht habe, bin auch ich diese Sehnsucht nicht losgeworden. Meine Mutter hat schlimme Dinge, Kälte und Hunger erlebt. Mein Vater hat Schreckliches erlebt, über das nicht gesprochen wurde. Und wir Kinder haben es erst als Erwachsene teilweise erfahren. Wie haben unsere Eltern das alles verarbeitet? Warum waren sie manchmal so komisch? Nie wieder Krieg. Ich kann es nicht fassen, dass wieder die Trommeln gerührt werden. Brigitta H. Dieses Bild hat mich mein ganzes Leben lang verfolgt. Liebe Redaktion der Nachdenkseiten, hier ist meine Geschichte. In Ammendorf im Kreis Halle produzierte die Gesellschaft Orgazid den Kampfstoff S-Lost, das sogenannte Senfgas. Wir wohnten dieser Fabrik gegenüber. Es wurde natürlich geheim gehalten, was dort fabriziert wurde. Ich lief jeden Tag auf dem Schulweg an der riesigen Mauer entlang. Ständig gab es Fliegeralarm. Meine Eltern schickten mich 1943 nach meinem zweiten Schuljahr zur Sicherheit zu einer Tante nach Liebemühl in Ostpreußen, wohin man auch Berliner Schulkinder evakuierte. Meine Memoir mit dem Titel »A Memoir of War and Migration – You don't need to be afraid her« übersetzt, eine Erinnerung an Krieg und Migration. Du musst keine Angst vor ihr haben. Diese Memoiren habe ich privat drucken lassen. Hier ist ein Ausschnitt aus meinen Erinnerungen. Die Schulferien fingen am 15. Juli 1944 an. Ich verabschiedete mich von meiner Lehrerin und den Berliner Kindern und stürmte die Treppe hoch zu unserer Wohnung. Aus heiterem Himmel sagte Tante Mi, wir würden nach Hause reisen. Ich war überglücklich. Wie sie es geschafft hatte, eine Reisegenehmigung und Fahrscheine zu bekommen, denn Reisen für die Zivilbevölkerung waren beschränkt, wusste ich nicht. Ich hatte keine Ahnung, dass unserer Welt Zusammenbruch drohte. Dass östlich und nordöstlich von uns die Russen durch die baltischen Staaten vorrückten. Vilnius, die Hauptstadt Litauens, war am 13. Juli, 450 Kilometer entfernt, überrannt worden. Die deutsche Wehrmacht verlor eine Schlacht nach der anderen. Kurz darauf waren die Russen in der Nähe von Warschau, 225 Kilometer südlich von uns. Wir packten meinen Koffer und ich zog ein sauberes Dirndl an. Tante Mi flocht mir weiße Schleifen in die Zöpfe. Von dieser Reise bleibt mir nur eine Erinnerung. Wir wurden in ein überfülltes Abteil geschoben. Die beiden Bänke waren von jungen, erschöpften Soldaten besetzt. Einige trugen Verbände, die meisten schliefen. Sie waren so erschöpft, dass keiner Tante Mi seinen Platz anbot. Ein halbes Dutzend Menschen stand zwischen den Beinen der Soldaten. Der Gestank ungewaschener Körper war überwältigend. Tante Mi und ich standen stundenlang zusammengedrängt. »Hör auf zu nörgeln«, sagte sie zu meinem Gejammer. Schließlich bot einer der Soldaten an, mich auf seinen Schoß zu setzen. Ich setzte mich steif auf seine knochigen Knie und klammerte mich an Tante Mie. Ich weigerte mich, mit ihm zu sprechen. Endlich stand ein Soldat auf und bot Tante Mie seinen Platz an. Ich rutschte schnell auf ihren Schoß und schlief ein. Ich erinnere mich nicht an den Rest der Reise, aber wir erreichten an einem sonnigen Spätnachmittag den Bauernhof in Dobra, wo meine Eltern bei der Ernte halfen. Es war großer Betrieb auf dem Hof. Ein hoch mit Roggengarben beladener Wagen von 2 Kühen gezogen fuhr gerade durch das Tor. Dann hörte ich Muttis »Helga«. Ich klammerte mich an sie und schluchzte vor Freude. Niemand hatte eine Ahnung gehabt, dass wir plötzlich auftauchen würden. Meine Eltern machten sich bestimmt Sorgen über die Nachrichten aus Ostpreußen. Die Geschichten, die Tante Mie ihnen erzählte, hätte ich überhaupt nicht verstanden. Ich entfloh der Gesellschaft von Erwachsenen und streifte mit meinem Cousin Erich durch die Felder. Wir waren frei. Der Krieg hatte sich noch nicht in das Leben dieser verschlafenen Ecke der Niederlausitz gedrängt. Der Krieg war noch weit entfernt im Osten. Tante Mie blieb nur ein paar Tage und fuhr dann nach Ostpreußen zurück. Am 20. Juli kam die Nachricht von einem Attentatsanschlag auf Hitler. Eines Morgens Ende März 1945 schickte mich Mutti nach Halle, um Fräulein Mimi zu besuchen. Auf dem Fußweg entlang der Mauer der Chemiefabrik wehten vertrocknete Grasbündel aus dreckigen Schneehaufen hervor. Dann sah ich 2 alte Frauen langsam Schritt für Schritt auf mich zukommen. Jede trug ein Köfferchen und eine Wolldecke. Ich fing an zu laufen und rief, »Tante Mie!« Ich umarmte sie freudig und begrüßte Frau Augustin. Ich hörte nur Bruchstücke von dem, was die 2 Frauen von ihrer Flucht erzählten. 2 Monate waren sie unterwegs. Sie hatten Liebemühl am 20. Januar in einem überfüllten Flüchtlingszug verlassen. Es ging eine Strecke westwärts, bis ein Zugunglück ihnen das Gleis versperrte. Bei eisigen Temperaturen kämpften sie sich durch tiefen Schnee an Toten und Verletzten vorbei. Sie schlossen sich einem endlosen Treck an. Hochbeladene Pferdewagen und Menschen mit überladenen Handkarren verstopften die vereisten Straßen. Die fliehende Bevölkerung wurde von Tieffliegern angegriffen. Dann hörte ich Tante Mie sagen, im Schnee am Straßenrand brachte eine Mutter ein Kind zur Welt. Es war totgeboren. Die Mutter hat es in einer Schneewehe begraben. Dieses Bild hat mich mein ganzes Leben lang verfolgt. Helga Woodruff. Niemand außer uns hat überlebt. Mein Brief an den Bundeskanzler kurz nach Kriegsausbruch. Guten Tag, Herr Bundeskanzler Olaf Scholz. Mein Name ist Christa Ackermann. Ich bin 93 Jahre alt und habe den 2. Weltkrieg als Kind erlebt. Ich bin in Wuppertal-Elberfelde geboren und wir haben damals im Albert-Leo-Schlageter-Platz im 3. Stock eines 4-Familienhauses gewohnt, direkt neben dem schönen Rathaus von Wuppertal. Die nächtlichen Fliegerangriffe auf die westdeutschen Städte sind mir noch gut in Erinnerung und die Warntöne einer Sirene erschrecken mich heute noch. Fast jede Nacht flüchteten wir, meine Mutter, meine kleine Schwester Huckepack und ich, mit der gesamten Hausgemeinschaft in den angeblich bombensicheren Luftschutzkeller, der eine Ausstiegsluke hatte, um nach einem eventuellen Luftangriff ins Freie klettern zu können. Nach dem entsetzlichen Fliegerangriff auf Wuppertal-Barmen, der die Stadt in einer Nacht dem Erdboden gleichbombte, packte meine Mutter die notwendigsten Sachen und flüchtete mit meiner kleinen Schwester und mir zu meinen Großeltern ins Sauerland. So haben wir überlebt, denn einige Tage später erfolgte der Angriff auf Wuppertal. Wir haben in dieser Nacht alles verloren und standen vor dem Nichts. Auf die Schwesterstädte Barmen und Wuppertal wurden Phosphorbomben und Luftminen abgeworfen. Durch die Phosphorbomben wurden flüchtende Menschen in den Asphalt eingebrannt. Die Luftminen verursachen äußerlich Unversehrtheit, aber die Lungen der Menschen platzen. Und so erging es meiner kleinen Freundin Lotti, ihrem kleinen 2-jährigen Bruder Richard und der Mutter, Frau Arendt, unserer Nachbarin. Niemand außer uns hat überlebt. Nach dem Angriff wurden die Toten auf dem Wuppertaler Marktplatz aufgereiht. Der Vater von Lotti und Richard, zur damaligen Zeit Soldat an der Ostfront, fand seine Frau, beide Kinder noch fest an der Hand, aufgereiht unter den Toten auf dem Marktplatz von Wuppertal. Auf dem verlinkten Foto im Anhang bin ich, ganz rechts im Bild, die Einzige, die überlebt hat. Wir machen uns schuldig. Nie wieder Krieg, von deutschem Boden aus. Gezeichnet Christa Ackermann.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.